Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Heute eine Sendung mit zwei Themen, wo wir uns ganz ausführlich Zeit nehmen. Und als erstes begeben wir uns quasi aufs internationale Internet Governance Forum, kurz IGF, das in dieser Woche zum 14. Mal überhaupt, aber zum allerersten Mal in Deutschland, genauer hier in Berlin stattgefunden hat.
Ja, und ich habe mich gefragt, was bringt so eine Großveranstaltung? Vielleicht muss man zunächst erstmal sagen, was Internet Governance eigentlich heißt. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht so ein Begriff, der einem so geläufig ist.
Explain away.
I do. Das sind also alle Prinzipien, Standards, Entscheidungsverfahren und Programme für die Fortentwicklung des Internets. Und das betrifft wirklich alle Player, egal woher sie kommen, ob aus dem Staat oder Zivilperson, also Privatpersonen oder Unternehmen. Und wo so viel Grundsätzliches ist, da sind Symbolik und Willensbekundungen nicht weit. Und mit diesen ging es erstmal los am Tag 0 des IGF. Dienstag war offizieller Start, Montag war Tag 0. Und da gab es den Auftritt dieses Herrn hier.
Today we're launching the contract for the web.
Tim Berners-Lee war das, der Erfinder des World Wide Web. Und dieser Contract of the Web oder for the Web, den er hier in Berlin gestartet hat, das ist ein Gesellschaftsvertrag für das Internet. Berners-Lee hat ihn initiiert und mit seiner World Wide Web Foundation vorangetrieben. Und dieser Vertrag soll das Internet als öffentliches Gut mit bestimmten Grundrechten schützen. Da gibt es dann neun Prinzipien, für die sich alle Unterzeichner einsetzen wollen. Angefangen damit, dass jeder Zugang zum Internet haben muss, bis dahin, das ist dann Punkt 9, dass man sich verpflichtet, aktiv zu werden, dass dieses Netz bestehen bleibt. Und das ist ein Vertrag, der alle umfassen soll, Staaten, Unternehmen und Bürger. Auch Deutschland unterstützt die Prinzipien, aber auch Twitter, Google und Facebook sind mit dabei. Und warum der Vertrag so nötig ist, das hat Berners-Lee nochmal eindringlich in Berlin gesagt.
The web is at a tipping point. If it is to be a force for the good, we must act now. If we fail to tackle the threats that we face, we risk a digital dystopia.
Das Netz steht an einem Wendepunkt. Wenn wir es zum Guten entwickeln wollen, müssen wir jetzt handeln. Ansonsten riskieren wir eine digitale Dystopie.
Das könnte auch der Beginn eines epischen Computerspiels sein. Das klingt halt alles sozusagen sehr, sehr groß. Einerseits ein wichtiger Punkt. Andererseits, du hast es vorhin schon gesagt, also Symbolik, Willensbekundung, das klingt so, als würde man es gerne haben wollen, aber wenn da jetzt wirklich alle, also alle Parteien in einem Vertrag drin stehen, die auch konträr gegeneinander stehen manchmal, kann das dann überhaupt mehr werden als Symbolik oder ist das dann so ein schönes Papier, das wir uns alle in unser Internetzimmer hängen, aber das war's dann?
Naja, der Vertrag ist nicht rechtsverbindlich. Also das muss man schon mal sagen, genau. Und das ist tatsächlich die große Diskussion, was du jetzt angesprochen hast. Es gibt etliche Stimmen, die sagen, das bringt gar nichts, das ist so allgemein gehalten, da kann jeder unterschreiben. Wobei, da würde ich zum Beispiel nicht zustimmen, weil ich glaube, so freier Zugang zum Netz, das sind Prinzipien, die Länder wie China oder Russland bestimmt nicht unterschreiben. Kann ich mir nicht so einfach vorstellen. Und es gibt auch Stimmen, aber die diesen Gesellschaftsvertrag durchaus gut finden. Das muss man auch sagen. Also zum Beispiel Joanna Brodowitzka, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt oder und sie findet es eben durchaus richtig, dass man so einen Vertrag gemacht hat.
I read the principles and I think they're great and quite detailed. This is not the first time that this attempt.
Sie sagt, ich habe die Prinzipien gelesen, ich finde sie großartig, auch detailliert. Es ist auch nicht das erste Mal, dass man sowas aufschreibt, wird auch nicht das letzte Mal sein, aber es ist ein guter Weg, um Differenzen zu überwinden und Gemeinsamkeiten zu finden. Und die Schlüsselfrage bleibt allerdings, wie werden diese Prinzipien umgesetzt?
Und da würde mich ja auch interessieren, also wie werden die umgesetzt und wer macht das dann?
Naja, was sie meint ist, letztlich sind es doch staatliche Institutionen, die Gesetze schaffen und diese durchsetzen müssen. Darauf läuft es hinaus. Also sei es durch Strafgelder, wie man es jetzt hier bei der DSGVO, also bei Datenschutz eben sieht, oder indem man andererseits im positiven Sinne Gruppen fördert, die im Netz zum Beispiel unterrepräsentiert sind. Aber am Ende bleibt es doch bei den Staaten hängen. Und sie meint auch, die Staaten müssen sich da mehr engagieren. Sie müssen zum Beispiel mehr investieren in ein gutes Internet, vor allem im Bereich der Forschung, sagt sie, das darf man nicht den großen Tech-Unternehmen überlassen.
What we need is also good research.
Wir brauchen Forschung, um zu verstehen, welche Bedürfnisse die verschiedenen Internetnutzer haben. Wir brauchen Belege, um darauf basierend gute Politik machen zu können. Und dafür brauchen wir mehr öffentliche Gelder, denn sonst springen die Unternehmen ein. Facebook und Google finanzieren da viel, aber das ist eben keine unabhängige Forschung. Und es gibt schon, es hat sich hier einiges getan in den letzten Jahren in Deutschland. Wir haben das Weizenbaum-Institut. Ich glaube, es war letztes Jahr, dass es eröffnet worden ist. Wir haben an der Universität Viadrina, da haben wir ein Projekt, da wird es eine neue European School for Digital Studies geben. Aber insgesamt auf der Welt ist es zu wenig Public Funding, meint sie.
Also Geld vom Staat.
Genau, also öffentliches Geld. Und daran sieht man eben auch ganz schön, dass dieser Contract for the Web wie so eine Startrampe dafür ist, dass man seine Forderungen dann konkreter formuliert. Es soll also so wie Leitlinien sein, die uns alle dazu bringen, eben in diese Richtung zu denken und uns zu engagieren. Und darum findet zum Beispiel auch Matthias Kettemann vom Leibniz-Institut für Medienforschung es sehr gut, dass es diesen Kontrakt gibt.
Das ist einfach ein weiterer Schritt in der langsamen Entwicklung hin zu mehr Normen, mehr Recht, das die Internetpolitik gestaltet. Das wird jetzt nicht das Politikfeld revolutionieren. Wir haben jetzt nicht einen neuen Internetvertrag, aber wir haben ein weiteres, nicht bindendes, aber dennoch einflussreiches Dokument vorliegen. Und gerade, dass Staaten und Unternehmen sehr, sehr stark integriert waren in den Ausarbeitungsprozess, verleiht dem natürlich eine besondere Bedeutung.
Und er nennt es halt Wegmarken auf dem Weg zu einem besseren Internet.
Ich bin wirklich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich möchte das gerne glauben, dass es einflussreich ist. Und im Prinzip, klar, ist es eine gute Idee, wenn da alle an einem Tisch gesessen haben und da vielleicht was rauskommt, worauf man sich einig kann. Aber andererseits, wenn man jetzt in der Vergangenheit sich anguckt, wie gerade Unternehmen ja alles tun, um eben nicht reguliert zu werden, um nicht für die Gemeinschaft zu arbeiten, sondern für sich, bin ich da doch ein bisschen skeptisch. Und ich frage mich jetzt gerade, wenn das also der Auftakt dieses IGF war, ist das dann grundsätzlich so, dass das also das hehre Ziel eines offenen Internets, aber letztlich wenig Wirkmacht dahinter steckt? Was bringt das, dass die sich da alle in Berlin versammelt haben?
Na gut, man muss erstmal sagen, es war jetzt diesmal der Auftakt. Ne? Also es ist jetzt nicht immer, dass Berners-Lee oder jemand…
Ist schon klar, aber trotzdem.
Aber ja, wenn man das mal grundsätzlich betrachtet, ist das die große Frage, die ja auch immer wieder aufgeworfen wird mit diesem Internet-Governance-Forum, dem globalen. Es gibt ja auch nationale hier in jedem Land. Gab es im September, war das in Deutschland zum Beispiel unseres. Vielleicht mal grundsätzlich zur Geschichte. Das ist 2005 aus dem Weltinformationsgipfel in Tunis hervorgegangen. Und der Grund damals war schon, das ist ganz interessant, man konnte sich nicht einig werden über die Ausgestaltung der Informationsgesellschaft und des Internets. Und dann hat man als Kompromiss gesagt, okay, dann reden wir halt drüber und schaffen einen Gesprächsraum, also weltweit sozusagen, in dem wir das besprechen. Da sind 173 Länder sind dabei, also dieses Jahr sind ein paar weniger hier, aber 173 insgesamt sind dabei. Und das findet seitdem jedes Jahr statt. Wie ich schon sagte, es gibt auch nationale IGFs und natürlich fragt man, macht das alles Sinn? Habe ich mich auch gefragt und habe darüber mit Daniel Völsen gesprochen von der Stiftung Politik und Wissenschaft. Er findet, was man durchaus kritisieren kann an diesem ganzen Projekt, dass dort übermäßig die westliche Welt vertreten ist. Das ist so ein Punkt. Also Leute aus Westeuropa und den USA, die haben das mal durchgezählt an der Stiftung. In den Workshops sitzen zum Beispiel 86% Vertreter aus dem Westen, zum Beispiel nur 11% aus Osteuropa. Dann gibt es noch afrikanische Länder, es gibt verschiedene Kategorien, aber die meisten Vertreter sind eben aus dem Westen, weil sie es sich auch leisten können. Und das ist, da sagt er eben auch, man braucht Public Funding, also man braucht öffentliches Geld, um das zu unterstützen, dass die auch dahin kommen können. Also die nicht so solvent sind. Die Kritik aber, was du jetzt angesprochen hast, dass das IGF keine konkreten Ergebnisse bringt, die weist Daniel Völsen allerdings zurück.
Wenn wir das in einer so diversen Zusammensetzung machen, dann kann man nicht erwarten, dass hier konkrete Ergebnisse rauskommen. Es ist schon ein Gewinn an sich, wenn wir klar darüber werden, was das Problem ist, was die verschiedenen Perspektiven sind. Tatsächlich ist meine Sorge, dass in dem Moment, wo wir sagen, das IGF muss konkrete Ergebnisse produzieren, wird diese Art von offener Verständigung erschweren. Was dann passieren würde, wäre, dass Staaten vor allem, aber auch private Akteure das IGF vielmehr noch als einen Ort der strategischen Auseinandersetzung sehen würden. Also sie würden versuchen, ihre Interessen in diesem Forum strategisch durchzusetzen. Und das widerspricht der Idee einer möglichst ergebnisoffenen Verständigung.
Macht Sinn?
Ja, ich denke gerade so, also klar, wenn man so argumentiert, kann man tatsächlich was gegen sagen, weil man sagt, wir wollen gar kein Ergebnis, wir wollen, dass vor allen Dingen alle mal miteinander reden, dann klingt das natürlich erstmal sinnvoll, aber man fragt sich natürlich trotzdem, was ist denn der Effekt, da würde mich tatsächlich eine Untersuchung interessieren, so was haben die letzten 13 denn vielleicht auch langfristig gebracht? Aber
also was man schon mal sehen kann, es gibt ja wahnsinnig viele Workshops, wo halt verschiedene Themen diskutiert werden und das ist schon spannend, weil da so Menschen aufeinandertreffen, die sich wahrscheinlich sonst nie begegnen würden und das ist schon Das ist schon interessant, finde ich.
Aber wenn man sagt, wir wollen gar keine konkreten Ziele erreichen, gibt es dann trotzdem irgendwie einen Rahmen, wo man sagt, also es gibt jetzt ein paar Schwerpunkte oder Themen, die jetzt gerade anstehen, über die wir sprechen müssen? Oder ist es wirklich so völlig offen, wir setzen uns mal hin und reden über das Internet?
Nee, es gibt schon Schwerpunkte, wobei meine Beobachtung ist, dass trotzdem auch über andere Themen im Zusammenhang mit dem Internet gesprochen wird. Aber das eine Thema ist Data Governance, also technischer, rechtlicher Austausch von Daten, wie das funktionieren kann. Dann Digital Inclusion, also dass wirklich jeder Zugang zum Netz hat. Zum Beispiel sind es viel weniger Frauen weltweit, die im Netz unterwegs sind als Männer. Und der dritte Punkt war Safety, Security, Stability and Resilience, also Fragen des Datenschutzes zum Beispiel und der Datensicherheit. Also das waren jetzt so die drei Schwerpunktthemen. Aber was ich noch viel interessanter fand, weil da hatte ich wirklich einen Erkenntnisgewinn, einen sehr großen, das Motto des diesjährigen IGFs lautete One World, One Vision. Und das wünschen wir uns, aber die Frage ist, wo führt's hin? Denn das weist auf einen Paradigmenwechsel hin, den wir zurzeit wirklich erleben können. Im Zusammenhang mit dem Internet hören wir nochmal Daniel Völsen dazu.
Also die Idee ist ja, wir haben eine Welt und wir haben ein Internet, das am besten noch von einer gemeinsamen Vision getragen werden soll. Tatsächlich sehen wir aber im Moment einen, ich würde sagen, bedrohlichen Trend dahin, dass das Internet immer mehr entlang staatlicher Grenzen fragmentiert. Und zwar bewusst fragmentiert wird. Das ist nicht etwas, was einfach so passiert. Staaten erkennen immer mehr die Bedeutung des Internets, erkennen auch die Bedeutung des Internets für ihre eigene Macht und versuchen jetzt, das Internet ihrer territorialen Kontrolle zu unterwerfen. Das heißt, diese Idee eines gemeinsamen, wirklich globalen Internets steht heute massiv unter Druck durch diejenigen Staaten, die versuchen, das Internet ihrer nationalen Kontrolle zu unterwerfen. Der Gegenentwurf zu einem gemeinsamen, wirklich globalen Netz ist ein Netz von staatlichen Intranets.
Und ich muss dir sagen, ich hatte da so einen kleinen Schockmoment dann doch, weil ich persönlich jetzt denke, für mich ist es echt offen, ob es dieses offene, gemeinsame Internet in 10 Jahren noch gibt, weil du ja tatsächlich in einigen Ländern diese Tendenz siehst, dass man eigene Netze baut und sich abschottet.
Wir hatten deutlich darüber berichtet, dass in Russland das zum Beispiel gerade ins Gesetz gegossen wird und dann gefragt, wie das wird demnächst. Und China ist ja eh bekannt dafür.
Genau, und dann könnte man analog zu den Nationalstaaten, wie wir es ja im Offline-Leben haben, sozusagen sich auch vorstellen, dass man eine Verknüpfung von verschiedenen Intranets hätte, zu denen du aber natürlich nur gefilterten Zugang hast.
Das wollen wir aber nicht. Dann ist es dann lieber One World, One Vision.
Auf jeden Fall. Aber meine Erkenntnisse von diesem IGF. Genau. Wir halten fest, also wichtig ist es zur internationalen Verständigung. Wichtig ist es zumindest für mich für den Erkenntnisgewinn. Aber es ist auch wichtig, weil es wirklich Bildungs- und Aufklärungscharakter hat. Und das bringt mich zum anderen Thema, das hier nämlich auch eine Rolle gespielt hat, nämlich Internetmythen.
Okay.
Und da freue ich mich jetzt also, schon die ganze Zeit drauf.
Also ein Thema von vielen war das auf dem IGF.
Genau.
Okay.
Es wurde im Buch vorgestellt zu Internetmythen und ich freue mich die ganze Zeit schon darauf, dich jetzt fragen zu können, Markus. So ganz überraschend.
Ja.
Gibt es einen Internetmythos, dem du aufgesessen bist, wo du, also sagen wir mal, was über das Internet gedacht hast, was gar nicht stimmt?
Ja. Es gibt den Gründungsmythos. Und der Gründungsmythos ist ja, das Internet wurde gebaut, um einem militärischen Atomschlag zu entgehen. Und das ist also in dieser Verkürzung ist das ja, das ist der Grund, warum wir Internet haben. Und das ist halt Quatsch, weil es gab damals so eine technische Entwicklung, das war halt abzusehen. Also Kommunikation über Netzwerke, das entstand gerade so, die Vermittlung von Datenpaketen, das wurde gerade entworfen. Und ich habe mich lange her mit meiner Diplomarbeit mit der Geschichte des Internets beschäftigt. Und wenn man das so ein bisschen liest, hat man den Eindruck, eigentlich haben die Wissenschaftler vor allen Dingen eins gemacht. Sie haben den Militärs einen möglichst guten Grund gegeben, ihnen Geld zu geben und gesagt, guck mal, wir bauen hier dieses Netzwerk. Wie sieht's denn aus? Das wäre ja vielleicht auch so mit der nuklearen Gefahr. Und das ist mein Internetmythos, mein Lieblings-Internetmythos auch.
Und du bist ja jetzt nun auch Fachjournalist. Also du weißt ja auch, was viele andere Menschen über solche Themen denken, die jetzt nicht so im Fach stehen. Was würdest du denken, sind so die meistverbreiteten Mythen? Hättest du da so einen spontanen?
Das Internet ist ein rechtsfreier Raum.
Stimmt. Das ist wirklich wahr, dass das einer dieser 50 Mythen hier ist. Also das Leibniz-Institut für Medienforschung hat eben diese Publikation herausgegeben anlässlich des IGFs. Das heißt, die Wahrheit über die 50 meistverbreiteten Internet. Mythen und warum sie falsch sind, wird daran auch erklärt. Und die wurden von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammengetragen und daran beteiligt war auch der Jurist Matthias Kettemann.
Ein ganz wichtiger Mythos ist der, dass im Internet kein Recht gilt. Natürlich gilt Recht im Internet. Oder der Mythos, dass Staaten im Internet gänzlich machtlos sind. Das sind sie nicht. Sie können sehr wohl ihr Recht durchsetzen. Wichtig ist auch, dass wir verstehen, dass die Privatsphäre nicht stirbt mit dem Internet. Wir haben immer noch die Möglichkeit, unsere Privatsphäre auch online zu schützen. Wir sind souverän in der Entscheidung, was wir online stellen. Mir persönlich hat auch sehr gut der Mythos gefallen, das Internet vergisst nicht. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass ein Großteil der Links schon nach ein paar Jahren nicht mehr funktionieren. Das Problem, vor dem wir stehen, ist eher, dass das Internet zu viel vergisst. Nämlich wichtiges Wissen verschwindet einfach.
Genau, und andere Mythen, ich sag mal ein paar, die ich wirklich sehr schön fand. Zum Beispiel, einer heißt, Fake News sind ein ernstes Problem. Halten Sie für einen Mythos. Sie erklären auch, warum. Verrate ich jetzt hier nicht, kann man alles nachlesen. Okay. Oder Likes und Shares sind ein zuverlässiges Maß für Beliebtheit. Oder, fand ich auch interessant, Netzneutralität verhindert Diskriminierung im gesamten Internet. Sei auch ein Mythos. Mhm. Und einen letzten will ich noch nennen, das Internet demokratisiert Innovation, ist wohl auch ein Mythos.
Was kannst du denn überhaupt? Na gut.
Ja, aber später. Es ist super spannend. Und der Grund, warum sie das gemacht haben, ist, dass sie sagen, also Mythen haben eben eine sehr starke Wirkung, können auch eine positive haben, aber im Bereich des Internets finden sie eben, ist es durchaus gefährlich, weil wenn du diese Mythen einmal im Kopf hast, neigen die Menschen eben dazu, nicht mehr weiterzudenken und auch nicht mehr zu überlegen, kann ich irgendwas dagegen tun oder so, weil ich gehe davon aus, dass es sich eh nicht ändern lässt. Und das ist so eine ganz hübsche Publikation. Matthias Kettemann meinte, man könnte das schön auf der Toilette lesen, weil man hat eben zu jedem Mythos eine kurze Zusammenfassung. Aha. Die wurde auch noch in 5 Sprachen übersetzt. Mhm. Auf Arabisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch. Hilft also auch bei der Fremdsprachenausbildung. Mhm. Also es ist ganz, ganz witzig. Also auch natürlich ernst, aber auch ganz gut gemacht. Und ihm geht es aber auch darum zu zeigen, dass auch die Politik, also sie wollten auch der Politik zeigen, welche Mythen kursieren und wo man sich vielleicht mal ein bisschen intensiver mit dem Thema befassen muss, um dann eben daraus gute Entscheidungen zu fällen. Mich hat natürlich jetzt noch interessiert, zum Schluss zu diesem Thema, wie es bei Matthias Kettemann selbst nämlich gewesen ist, ob er, so wie du, also mich hast du ja nicht gefragt, aber ob er auch schon mal in einem Internet-Mythos aufgesessen ist oder ob er als Wissenschaftler davor gefeit ist.
Im Gegenteil. Wir alle Menschen verfallen Mythen sehr oft und gerade auch die Wissenschaft muss sich oft vorwerfen, dass sie Mythen eher fortschreibt, als diese auflöst. Ich persönlich habe wirklich lange gedacht, dass das Internet nicht vergisst und habe das als großes Problem gesehen. Gerade als Jurist denke ich mir immer an das Recht auf Vergessen und an die Urteile zu diesem Aspekt. Ich versuche in meiner Praxis jetzt einfach etwas mehr nachzudenken.
Das ist doch sympathisch, oder? Ich meine, ja. Ein Wissenschaftler, der sagt, ich versuche etwas mehr nachzudenken, finde ich gut. Also ich versuche das auch immer wieder und immer besser.
Sehr, sehr gut. Ich finde es auch ganz spannend. Mein erster Impuls ist zu sagen, nein, ich bin gefeit vor Mythen, aber vielleicht kann man doch nochmal gucken. Oder vielleicht das Buch wirklich lesen. Ich finde es ganz spannend. Ich glaube, ich bin interessiert.
Gut. Ja, soweit zum IGF. Es war ja eine Riesenveranstaltung.
Fasse mal zusammen, ja. Keine konkreten Ergebnisse, aber das Internet ist voller Mythen.
Und wir haben ein paar Erkenntnisgewinne gehabt.
Okay, und Erkenntnisgewinne. Na gut.
Wir wissen nicht, wie lange es noch so offen existiert.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt reden wir gleich über ein anderes, auch sehr wichtiges Thema, nämlich über TikTok, das auch viele Menschen in diesen Tagen bewegt. Nach der Musik von Rust Cole, einem jamaikanischen Produzenten.